dann muss man halt einfach mal ein Buch schreiben. Wenn du was verbockt hast, dann steh dazu. Es scheint auch eben alles vielleicht mal eine Stufe kleiner und eine Stufe langsamer zu gehen. Es muss nicht immer dieses höher, schneller, weiter sein.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Ein fröhliches Hallo im Podcast von Der Nächste Bitte. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe durchs Programm und ich erkläre euch schon mal kurz, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast 10 unvollendete Sätze kreiert. Die haben wir an die Autorinnen und Autoren verschickt und die mussten diese Sätze vollenden. Und über diese Antworten bzw. diese Vollendungen reden wir in diesem Podcast. Wir werden in loser Reihenfolge sämtliche Autorinnen und Autoren hier vorstellen und freuen uns sehr auf die kommenden Podcast-Folgen hier bei Der Nächste Bitte. Heute zu Gast bei uns im Studio ist Tim Frühling. Tim Frühling wurde 1975 in Wolfenbüttel geboren. Er gilt als deutscher Radio- und Fernsehmoderator und lebt in Frankfurt am Main. Nach seinem Abitur begann er ein halbjähriges Praktikum beim Radiosender Remur, und das war das Bürgerradio in Waiblingen. Es folgte ein Volontariat beim selben Sender, kurz bevor er kurzzeitig bei Planet Moor Music Radio in Frankfurt am Main arbeitete. Von 1998 bis 2003 moderierte er bei HRXXL, bevor der Sender aufgrund eines Imagewechsels in UFM umbenannt wurde. Zwischen 2000 und 2003 sowie zwischen 2005 und 2008 las Tim Frühling die Nachrichten beim Kölner Sender 1Live. Im September 2006 wechselte er zu HR3. Seit 2017 moderiert er bei HR1 im wöchentlichen Wechsel die Nachmittagssendung und vertritt bei Abwesenheit Thomas Korschwitz in der Morningshow. Sein Fernsehdebüt gab Tim Frühling im Mai 2008 beim HR-Fernsehen. Seit Juli 2008 präsentiert er das Wetter in den Sendungen Hessenschau, Hessenschau Kompakt und Alle Wetter. Außerdem wird er für die Wettervorhersage in den ARD-Sendungen Live nach 9, dem ARD-Buffet und für Live-Schaltung in der Tagesschau eingesetzt. Am 16. Mai 2009 hat er für die ARD den Eurovision Song Contest 2009 aus Moskau als Ersatz für Peter Urban kommentiert. Am 29. Mai 2010 kommentierte er den Eurovision Song Contest für das Radio. Die Radioübertragung wurde von HR3 und NDR2 gesendet. Aber Tim Frühling ist natürlich auch Autor und deswegen ist er ja hauptsächlich bei Der Nächste Bitte dabei. Und sein erstes Buch heißt Nichts kann ich mir am besten merken. Das erschien im April 2003 beim S. Fischer Verlag und in seiner Reihe um den Bad Hersfelder Kommissar Daniel Rohde, die beim Emmons Verlag erschienen sind, gibt es mittlerweile 4 Bücher. Das erste ist Der Kommissar in Badeshorts, 2015 erschienen, dann Festspielfieber 2016. Im Jahr 2017 kam Der Kommissar mit Sonnenbrand und der vierte und aktuelle Band, der im Mai 2020 erschien, heißt Hessentag tot. Darüber hinaus hat er für die Reihe 111 Orte, die man gesehen haben muss, die Führer für Osthessen und der Rhön und für Mittelhessen geschrieben. Dazu hat Tim Frühling an der Kurzgeschichtenreihe Ein Viertelstündchen Frankfurt aus dem Charles Verlag an allen 3 bisher erschienenen Bänden mitgewirkt. Ja, das war jetzt schon ziemlich viel. Am besten, ihr spult das alles nochmal zurück, wenn ihr das genau wissen wollt, und hört sie euch einzeln an. Und wir reden jetzt mit Tim Frühling hier im Podcast über seine 10 unvollendeten Sätze. Hallo Tim, herzlich willkommen im Podcast.
Grüß dich, Mehdi, freue mich, hi.
Schön, dass du kommen konntest.
Gerne.
Endlich mal wieder live jemand gegenüber.
Ja.
Ist ein bisschen schwierig in der Zeit.
Aber 1,5 Meter sind dazwischen, na knapp.
Ja. Nimm mir Fuß.
Genau.
Okay, und wir steigen eigentlich auch gleich knallhart ein mit dem ersten unvollendeten Satz. Und der lautet, ich schreibe, weil...
ich einen Kreativitätsüberschuss habe, den ich bei meiner normalen Tätigkeit im Radio und bei der Wettervorhersage nicht immer unterbringen kann. Also im Radio, du weißt es ja, wie es ist, kennst dich ja mit dem Medium auch aus. Also jetzt in den formatierten Sendern sollte ja nach 2:30 höchstens 3 Minuten Schluss sein. Und manchmal hast du einfach mehr zu sagen, was länger als 3 Minuten dauert. Und
Ja.
dann muss man halt einfach mal ein Buch schreiben, ne?
Dann musst du zu Radio X wechseln. Die sind sehr frei.
Ja, die sind sehr frei, aber
Die
ja,
zahlen so
die
schlecht.
zahlen relativ schlecht und es macht dann schon Spaß. Also jetzt nichts. Radio X hat natürlich auch Hörer, aber HR1 hat mehr.
Das stimmt. Mehr Frequenzen als Hörer,
Hoffentlich.
das hat man ja schon
Genau.
mal. Nein, wir wollen jetzt nicht lästern. Das ist ein sehr wichtiger Sender, weil da kann man sich. Kann man auch mal empfehlen, hört mal rein bei Radio X hier, lokale Radiosendung. Auf irgendwas, Komma, irgendwas.
101,4, oder? Oder war das früher? Ich weiß es nicht mehr genau. Früher war
Ach,
es
das
mal.
findet man schon. Es gibt doch heute alles die so
Steht im
Sendersuchstoff
Internet
und so
eh.
Kram. Ja,
Ja.
genau. Radio X googeln. Cooler Sender, echt weg vom Mainstream. Aber du hast bestimmt auch deine, ich will es jetzt nicht nennen, Dämonen, aber deine Geschichten, die im Kopf rumtanzen, die müssen auch raus, ne? Die klopfen die an die Stirn von innen.
Ne, die klopfen eigentlich erst dann, wenn ich mich wieder in irgendwie ein Projekt sozusagen begebe. Also, da ist jetzt nicht grundsätzlich eine Geschichte, von der ich sagen würde, die muss jetzt unbedingt raus. Aber wenn ich jetzt mit dem Verlag vereinbare, okay, der nächste Krimi oder der nächste Reiseführer wird geschrieben, dann sind diese Dämonen eigentlich von jetzt auf gleich dann da. Ja, weil dann bastelst du an der Geschichte, dann denkst du, also ich denke ja dann immer in so Kapiteln, okay, jetzt beleuchtest du den kurz, dann könnten wir das als nächstes anschließen, dann legen wir die falsche Fährte im Krimi und so weiter. Und das ist dann natürlich abends beim ins Bett gehen, wenn du das Buch aus der Hand legst, genau das, womit du dich beschäftigst. Oder wenn du mal um, weiß ich nicht, 4:30 aufwachst in der Nacht, ha, das könnte ich noch. Da will man sich am liebsten ja gleich hinsetzen und schreiben, aber es ist ja dann noch zu früh. Dann zwingt man sich wieder einzuschlafen und muss dieses Karussell dann mal kurz ausschalten. Aber das ist dann tatsächlich, wenn man in so einer Geschichte drin ist, ist es definitiv da.
Bist du da so komplett strukturiert beim Schreiben?
Ich glaube schon, ja. Also
Ja.
ich bin jetzt keiner, der mit einem großen Flipchart und mit Post-its oder sowas arbeitet. Aber ich habe eigentlich schon immer so im Kopf, während ich das Kapitel schreibe, was ich dann als nächstes anschließe und wo es hingehen soll. Also ich meine, die grobe Handlung mache ich mir eh im Prinzip im Vorherein schon klar. Also wer war es, was ist das Motiv, welches könnten die falschen Fährten sein, die man legt. Und dann wird eben währenddessen ausgeschmückt. Aber dann fällt dir halt mal mitten in der Nacht eine Formulierung ein, wo du sagst, die muss ich da morgen jetzt unbedingt mit reinschreiben, weil ich immer versuche, auch irgendwie was Lustiges oder ja, eben eine Formulierung zu verwenden, über die man vielleicht schmunzeln kann oder so. Und solche Sachen kommen dann oft zur Unzeit.
Kannst du dir das merken oder schreibst du es ja auf?
Meistens kann ich es mir merken. Nee, ich habe
Echt?
keinen Zettel am Bett liegen. Nee, merke ich mir dann.
Also letztens hat hier jemand gesagt, er schreibt es nicht auf. Also es war ein Berühmter, also es war ein Zitat. Also er schreibt es nicht auf, weil eine gute Idee schafft es ins Buch, auch ohne notiert zu sein. Das ist eigentlich eine ganz geile Politik, aber dann hätte ich ein leeres Buch.
Nee,
Also
also
kann man jetzt nicht alles merken.
das ist ja anders als ein Traum, den man sich nicht unbedingt bis zum nächsten Morgen merken kann. Ich finde, einen Gedanken, den habe ich am nächsten Morgen eigentlich wieder. Ist ja manchmal so, wenn du geträumt hast, ne, wachst du ja
Ja.
auch auf und denkst, die Nummer war so absurd, das muss ich am nächsten Morgen sofort weitererzählen. Und dann ist es aber plötzlich wieder weg. Aber so ein Gedanke, der ist eigentlich dann doch wieder da.
Also beschäftigt sich, also wenn, also außerhalb vom Schreiben beschäftigst du dich nicht mit deinen Figuren. Oder also du weißt ja, du willst dann weitermachen, hast jetzt
Also,
aber noch keinen Vertrag, sagen wir mal, oder keinen Auftrag
ja.
und denkst du dann schon über das nächste nach, oder?
Ja, also wir entwickeln viel die Stories beim Wandern. Also wir sind ja große Wandersleute, wir sind ja, sobald das Wetter schön ist und Zeit ist, gerne unterwegs. Und dann spinne ich da mit meinem Freund rum, der sozusagen dann auch schon in den Büchern verhaftet ist, gedanklich, der schon weiß, okay, das sind die Figuren und so weiter. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie können es weitergehen. Oder dann lese ich ihm auch ganz oft irgendwie ein Kapitel vor und er sagt, an der Stelle, das finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch. So würden die vielleicht nicht handeln. Der ist studierter Psychologe, der ist
Oh,
gut, ist viel wert, ist
das
viel
ist
wert, ja.
wow.
Ich
Könnte ich mir den
hatte.
mal ausleihen?
Genau, ich hatte jetzt zum Beispiel für das Buch, was als nächstes geschrieben werden soll, hatte ich geplant, einen Mord und in diesem Zusammenhang entsteht eine große Unruhe, sodass zwei weitere Morde spontan passieren, weil zwei Leute sagen, jetzt ist die Gelegenheit gerade günstig, keiner achtet auf mich, ich könnte ja jetzt. So, und da sagt er, Ich glaube, die Idee ist gut, aber ob das gleich zwei machen würden, ob gleich zwei diesen spontanen Gedanken haben, das halte ich für unrealistisch. Und das haben dann auch die Damen vom Verlag, die haben dann auch gesagt, entweder es müssen 12 Stück gleichzeitig morden oder nur einer. Aber zwei ist so eine Zahl, wo man sagt, nee, das ist jetzt irgendwie komisch. Also warum sollen jetzt zwei genau den gleichen Gedanken haben und dann gibt es halt jetzt nur einen weiteren Mord? Da lasse ich mich runterhandeln, da kenne ich nichts.
Kleine Morde, spontan zwischendurch. Auf Bestellung.
Alles möglich.
Aber geil, wenn du da so einen Psychologen an der Hand hast, direkt. Fertig studiert?
Fertig studiert, ja. Also er hat mir bei einem Buch, also wo wir auch so ein kleines Psychogramm von einer handelnden Person erstellt haben, auch tatsächlich mit so ein paar Fachwörtern und so weiter geholfen, wo dann die Polizei sozusagen so ein, ja, eine Analyse über diesen Menschen anfordert. Und da hat er mir schon so ein paar schöne Sachen. Cool. Und das merkt man dann, glaube ich, auch immer in den Büchern so, okay, das ist jetzt das, was er alles geschrieben hat und das ist jetzt irgendwas, was er recherchiert hat und da hat er ein paar tolle Fachwörter rausgefunden, egal von wem, und die muss er da jetzt reinbringen. Ja. Gebe ich zu, ich glaube, die Stellen merkt man.
Dan Brown-mäßig.
Wahrscheinlich, ja.
Kennst du die Stelle, hast du Dan Brown mal gelesen?
Nein, ich lese ja nur deutschen Kram.
Ja, also ich will jetzt auch nicht schon wieder hier, weißt du, es kommt so dumm rüber, aber trotzdem, ich habe Dan Brown gelesen, da ging es darum, da war eine Verfolgungsjagd, total spannend, ne? Also der Typ, wie heißt der, Professor Schießenspatsch, der rennt weg und der rennt an so einem Bild vorbei und auf einmal, bing, dieses Bild wurde von 1847 da, bla bla bla, und da redet der mitten in der Verfolgungsjagd über dieses verkackte Bild, was da hängt.
Ja, aber das sind doch Sachen, die ein Buch unnötig lang machen.
Ja, aber das ist so richtig, so guck mal, wie geil ich recherchiert
habe. Ja, aber das brauche ich nicht.
Also, aber Dan Brown lässt ja auch noch recherchieren, das ist ja noch das
Allergeilste. Ja gut, ja, aber dann schafft er halt auch 800 Seiten, ja? Gut, ja. Klar, dann wird's dick, aber meine haben 200 Seiten, aber die Sache geht zack, 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 ja? Ja,
genau. Da denke ich mir, Alter, was machst du da? Was soll
nee, das braucht's nicht.
Das ist, naja, gut, okay.
Da, wir sind ticken wir ähnlich.
Eh viel besser. Gut, nächster Satz. Das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt?
Das sind eigentlich all die Bücher, die dieser Schwede geschrieben hat. Wie heißt der? Jonas Jonasson, oder?
Ach hier, der Mann, der aus dem,
genau. Ja, weil das trifft so genau meinen Humor, wie der schreibt, darüber kann ich mich totlachen. Also da habe ich das, glaube ich, das erste habe ich auf einer Kreuzfahrt gelesen und ich lag da, ich weiß das noch, ich lag da auf so einem Liegestuhl am Sonnendeck und ich lachte und lachte und lachte. Die Leute müssen mich für verrückt gehalten haben, weil dieser Schreibstil, der passt mir unglaublich. Und ich kenne, das ist witzig, ich kenne ganz viele Leute, die diese Dinger nach 40 Seiten weggelegt haben, weil sie gesagt haben, das ist unrealistisch, das gefällt mir nicht, das finde ich blöde und so weiter. Und daran merkst du, wie unterschiedlich jeder tickt, ja. Ich kann mich über die Formulierungen von dem kaputt lachen und ich finde das auch alles logisch, dass dieser 100-jährige Hitler kannte, Stalin kannte, Kim Jong-un kannte, das hat sich für mich alles gut erschlossen. Das ist,
kann ja sein.
Kann ja sein, sage ich immer. Ne? Ja. Und also mir hat das einen wahnsinnigen Spaß gemacht und um dessen Schreibstil beneide ich den ein bisschen, ja.
Der war ja auch Sprengmeister, da lernt man halt einen Haufen Leute
richtig, kennen. Ne? Richtig, richtig. Ja, also. Der konnte halt was und das war ja dann, das hat sich ja dann sozusagen fortgesetzt mit der Analphabetin, die rechnen konnte und dem 101-Jährigen, das war ja dann nochmal der gleiche, der sozusagen zurückgekommen ist, der war ja dann am Ende des ersten Buchs irgendwie in der Südsee, glaube ich, und dann fing das ja quasi nochmal alles von vorne an.
Ich habe nur das erste gelesen.
Ja, ich alle. Okay. Den finde ich richtig gut.
Obwohl das mit dem Analphabeten, die rechnen kann, habe ich, glaube ich, auch gelesen. Aber es ist echt total, ich finde es total witzig. Ich finde diese, du hast so ein Dauergrinsen im Gesicht eigentlich.
Wenn ja, du weil, denkst, ja. Sag mal, die Idee ist halt auch einfach das Umwerfende daran. Du hast jemanden, der im Prinzip immer nur eine Fähigkeit besitzt. Aber durch diese Fähigkeit verschiebt oder versetzt der Berge, ja. Und ja, die Idee finde ich einfach gut. Und diese Fantasie, die der Typ hat, also, ne, Hut ab, finde ich gut. Ja.
Hast du einen Film gesehen?
Nee.
Nee? Mm-mm. Okay, dann kann man ja nicht vergleichen.
Man sagt ja so oft, die Filme können nicht mit den Büchern
mithalten. Ja, logisch. Die haben ja nur anderthalb Stunden.
Eben.
Ja. Aber der Schriftsteller, der ist ja voll reich mitgeworden, ne? Der hat einen eigenen Hubschrauber. Also ich habe mal gelesen, der ist
Schwede?
Schwede.
Ja.
Der hat eine eigene Insel und da zum Einkaufen fliegt er mit dem Hubschrauber.
Ja, aber in Schweden hat ja jeder eine eigene Insel, oder? Das ist ja nichts Besonderes.
Ja.
Also stelle ich mir das vor.
Ja, okay, dann lassen wir das mal.
Dafür regnet es ständig.
Und die haben viele Mücken im Sommer.
Oh Gott, ja.
Ja. Gut, wenn ich mich in ein Buch als einer der Hauptfiguren hineinlesen lassen könnte, dann wäre es?
Jetzt kommt der Moment, wo man merkt, dass ich die Fragen im Vorfeld nicht kannte.
Ja, wir hätten das verschwiegen können, aber du bist jetzt nicht spontan genug.
Nee, weil ich ja kurz drüber nachdenken muss. Eine Figur aus einem Buch. Ich glaube, du schreibst ja so historische Bücher.
Ja.
Und ich glaube, so eine Zeitreise, das würde mich schon auch sehr interessieren. Also,
welche Zeit genau?
Unser Frankfurt, ja, also im Prinzip in die neuere Zeit. Ich hätte gerne die 70er, hätte ich gerne ein bisschen genauer miterlebt. Okay. Aufgrund von Mode, aufgrund von Musik.
Er kommt ja wieder.
Ja, aber es kommt nicht mehr in dem Stil wieder, ja, wie es mal war. Ja.
Kein Original.
Kein Original, genau. Aufgrund von Willy Brandt und da war, weißt du, da war Bewegung in der Sache drin, ja. Nach diesem verknöcherten Adenauer-Erhard-Zeitalter, dann kam so ein bisschen Bewegung in vieles rein. Und das ist eine Zeit, die ich, glaube ich, echt gerne miterlebt hätte. Gerade in Frankfurt, wo dann auch diese Häuserkämpfe und sowas gewesen sind. Und vielleicht hätte ich auch Joschka Fischer in jungen Jahren kennengelernt. Hm. Da gibt es jetzt kein konkretes Buch. Aber das wäre zumindest eine Sache, die würde mich interessieren. Ich glaube, Mittelalter verklärt man.
Oh ja.
Ich glaube, im Mittelalter hat es gestunken und es war im
das
Prinzip
war
nicht
Spaß.
Gut. Nee, nee, nee. Ich glaube, richtig gut wurde es, also die 20er Jahre hätten mich interessiert und die 70er. Also wenn es jetzt irgendein Buch gäbe, wo ich in diese Zeit zurück könnte. Ah, ich habe ein gutes Buch gelesen, Deutsches Haus hieß das. Spielt auch in Frankfurt, wo eine Sekretärin, die eigentlich eine Fremdsprachensekretärin, die nur zum Übersetzen zu den Auschwitz-Prozessen gebeten wird, weil die Polnisch kann. Und die wird dann aber, also eigentlich ist sie zunächst mal Außenstehende und hat mit diesem ganzen Auschwitz-Zeug überhaupt nichts zu tun. War ja damals in den 60ern auch eher Mode, sich nicht darum zu kümmern, was vor 20 Jahren in Deutschland geschehen ist, ja. Und die wird dann ganz, ganz tief in diesen Fall reingezogen. Auch mit ihrer Familie. Und das ist für mich ein sehr beeindruckendes Buch gewesen, weil die Autorin es eben geschafft hat, sozusagen diesen historischen Kontext in einem Roman zu verankern. Und das wäre auch eine Zeit gewesen, die mich sehr interessiert hätte, die mich aber auch, glaube ich, sehr wütend gemacht hätte. Die Ignoranz von Menschen dem gegenüber, was ja eben 20 Jahre vorher passiert ist und dieses kollektive Totschweigen davon. Diese Prozesse sind ja auch überhaupt nicht willkommen gewesen. Ja? Da kommt da so einer und rührt da drin rum. Sehr ärgerlich für viele Leute.
Ja, so ähnlich ist es ja gerade mit der DDR. Mich regt es tierisch auf, dass das so, diese Ostalgie.
Mhm.
Ja, muss man mit den Leuten reden, die da das volle Rohr mitgekriegt haben. Also ich habe einen Bekannten, der kriegt davor Zorn, die Tränen in die Augen. Ja, weil wenn der das hört, ja, die Spreewaldgurken, Rotkäppchen, alles lustig. Ja, ja. Aber DDR war nicht lustig.
Ich glaube, wenn Fall. Du zu denen ja. gehört hast, die sich mit diesem System nicht arrangieren konnten ja. und die raus wollten und die einen großen Freiheitsdrang hatten, dann hast du da keine positive Ostalgie. Das ja. Glaube ich tatsächlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass man sich mit der Sache arrangieren kann, ja, und sagt, das war im Prinzip schön, wir hatten unsere Datsche, wir hatten ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn, man hat sich viel geliehen, man hat viel miteinander gemacht, auch viel getrunken. Kann ich auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, für mich waren das keine schlechten 40 Jahre, aber ich kann auch gut verstehen, wenn andere Leute das anders sehen. Ja.
Also ich find es krass, dass das in der Schule überhaupt nicht behandelt wird. Also ich war mit meinen Jungs, da waren die noch 10, 12 waren die da, waren in Berlin und da ist ja auf dem Boden sind so Steine gelegt, wo die Mauer lang ging.
Genau, ja.
So,
ja.
Und dann fragt mein Großer, was sind denn das für Steine? Und dann sag ich, das sind Steine, wo die Mauer lang ging. Ja, was für eine Mauer?
Ernsthaft?
Ja, dann sage ich, ja, hier ging eine Mauer durch die Stadt. Weißt du, was er gesagt hat? Wir machten sowas. Da denke ich, ja.
Ja.
diese kindliche Reinheit, weißt du, wir machten sowas, ja.
ja. ja.
Und da wurde mir das alles nochmal so richtig bewusst. Das ja. wird überhaupt nicht behandelt in der Schule.
Ja,
das
ja.
wird totgeschwiegen. Dass da eine Mauer durch eine Stadt gezogen wurde, als imperialistische Schutzwahl,
ja,
Schwachsinn.
Ja, ja. Ja. Also. Ja, man muss sich das selbst angeguckt haben. Ich war 15, als die Mauer fiel, oder 14. Und dann sind wir, als ich 15 war, zu meinem Großonkel nach Dresden zum ersten Mal gefahren. Und ich habe gesehen, das sieht alles nicht gut aus. Es ja. sieht nicht gut aus. Wir waren auch in Gera und in anderen Städten, also nicht nur in dem Schmuckkästchen Dresden, das ging ja noch, aber wir waren auch in anderen, haben uns andere Sachen angeguckt. Und dann hörte ich Helmut Kohl, wie er immer gesagt hat, blühende Landschaften.
Mhm.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, das war eine Lüge. Und das konntest du jedem Wessi von mir aus erzählen, der sich das nicht angeguckt hat. Aber wenn du da einmal warst, wusstest du, in 3 Jahren sind hier auch keine blühenden Landschaften. Das dauert ja. länger. Und ja, und was es mit den Leuten gemacht hat, das ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ja, das eine ist ja die Wirtschaft und das Stadtbild, aber was es was es mit den Menschen innerlich gemacht hat, diesen Wandel da bewältigen zu müssen, das ist schon eine harte Nummer.
Das war ja eigentlich eine Annexion, sind wir mal ehrlich. Ja, also.
Das kann man so sagen. Also wir lassen euch den grünen Pfeil und das lustige Ampelmännchen,
genau,
und alles andere kommt von uns.
So ja, also es war schon, wenn man richtig drüber nachdenkt, also da können wir einen eigenen Podcast drüber
machen. Ja, das machen wir dann mal.
10 Folgen hier,
irgendwann.
Das ist nicht krass. Also wenn man da mal wirklich drüber philosophiert, da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Und dafür haben wir jetzt echt keine Zeit.
Nee, wirklich nicht.
Nee. Ach, sie sind gar nicht zuständig. Wir sind jetzt zum Spaß. So, nächster Satz. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann?
Dann lege ich es weg.
So, also, einfach?
Ja. Ich habe Sophies Welt zum Beispiel weggelegt. Das war ja vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren hat es ja Sophies Welt. Ja, da hieß es immer, da werden irgendwie die unterschiedlichen Philosophen total einfach erklärt. Und danach versteht man das alles, was Aristoteles wollte und was weiß ich. Das habe ich mir 40 Seiten angetan. Das fand ich unglaublich langweilig. Das kam weg. Also,
kommt es dann weg oder weg?
Das kam zu Momox. Beim Momox kriegt man...
Momox ist die Höchststrafe.
Da kriegt man Geld, wenn man Bücher verkauft. Und normalerweise verkauft man keine Bücher, aber welche, die mich langweilen, verkaufe ich auch. Aber passiert mir Gott sei Dank relativ selten, muss ich sagen. Durch manche quäle ich mich auch dann durch, wo ich sage, oh, spricht mich eigentlich nicht so an, aber nun gut, jetzt machst du es halt, ja. Aber wenn es arg schlimm kommt, dann kommen die weg.
Okay, was ist für dich ein schlechtes Buch?
Wenn ich, wenn sich überhaupt keine Handlung aufbaut, keine Spannung, wenn es keine Personen gibt, die ich entweder ablehne oder mit denen ich sympathisiere, weil weißt du, du musst ja zu den handelnden Personen irgendwie ein Verhältnis aufbauen, ja? Das kann ja auch ein Negatives sein. Dann gönnst du dem eben Schlechtes oder irgendwie sowas, ja? Aber wenn dir die Leute auch nach 40, 50 Seiten alle immer noch egal sind, ja, und du das Gefühl hast, ich komme an die nicht ran, dann ist es für mich nicht gut geschrieben. Oder was ich eben in den detaillierten Beschreibungen, da sind wir wieder bei Dan Brown und dem Bild, über Seiten ergeht, wo ich so denke, das ist ein absoluter Nebenkriegsschauplatz, das hat mit der Handlung überhaupt nichts zu tun, wow, das hast du toll recherchiert, Wahnsinn, ja, hast dich mit einem Kunsthistoriker getroffen, tut hier aber eigentlich nichts zur Sache, das langweilt mich dann ein bisschen.
Ja. Fand ich auch bei Jules Verne total krass. Bei 20.000 Meilen unter Meer, habe ich mir mal angetan.
Ja.
Der beschreibt ohne Scheiß, ich habe es gezählt, über 12 Seiten, was der Mensch sieht, also aus dem Bullauge unter Wasser guckt.
12 Seiten?
12 Seiten lang, Wälder, was weiß ich, Seerosen, tralala.
Ja.
Wie er sich das halt so da vorgestellt hat.
Ja.
Da denke ich, ja, schön, hör mal auf jetzt.
Dabei sieht man doch 20.000 Meilen unter Meer eh nichts mehr.
Ist
doch.
Nee, ist ja unter Meer, nicht unter. Das wird ja sehr oft falsch gemacht.
Ach so?
Das heißt 20.000 Meilen unter Meer. Also quasi Strecke,
nicht
Tiefe.
Ach so, okay. Ja. Ach, guck mal.
Ja, habe ich auch lang für gebraucht.
Hat sich das gelohnt, dass ich hierher gekommen bin? Hat er was gelernt, Herr Frühling?
Endlich konnte ich auch mal was beibringen. Das ist doch schön. Das heißt ja wirklich, das wird sehr oft falsch. Das heißt unter Meer, nicht, das heißt unter Meer.
Also 20.000 Meilen. Okay, das heißt, er fährt 20.000 Meilen im Meer rum.
Ja.
Aha,
aber nicht
über die
so
Tiefe
tief.
Wird,
okay. Es geht um die Strecke. Habe ich aber auch erst nach der Lektüre kapiert von diesem Buch.
Okay.
Ich habe mich durchgequält, aber ich dachte mir so,
nee, das ist mir nicht wert. Das lasse ich mir dann lieber in einem Podcast von dir sagen.
Ja.
Und jetzt muss ich es nicht, jetzt kann ich mitreden wie ein Großer.
Genau, brauchst nicht lesen, lass stecken. Es hat keinen Sinn. Ja. Das ist, bah.
Kannst du mir die Bibel auch noch in 3 Sätzen zusammenfassen? Da muss ich auch nicht lesen.
Ja, am Anfang ist nix und am Schluss wird einer aufgehängt.
Lästerlich.
Ja, okay. Der Falsche wird aufgehängt.
Genau.
Der wollte doch nur Gutes tun.
Richtig.
Ja, und die Kirche hat es verbockt. So. Wenn ich Königin, also König von Deutschland wäre, würde ich?
Ach ja, da gäbe es vieles. Also, wenn ich es jetzt richtig ernsthaft beantworten soll, dann würde ich erstmal sehr viel mehr in den Umwelt- und Klimaschutz investieren, weil ich glaube, dass uns das alles nichts hilft, wenn wir jetzt die nächsten 30, 40 Jahre die Wirtschaft irgendwie noch am Laufen halten und uns dann aber diese ganze Nummer hier um die Ohren fliegt. Und ich bin relativ überzeugt davon, wenn wir so weitermachen, tut's das. Und ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die wir da treffen, nicht ausreichen. Und wenn ich sehe, wie sich dieses Land gegen das Tempolimit wehrt, können mir die Tränen kommen. Also, weil das ist so eine, die bringt natürlich auch nicht wahnsinnig viel, aber es ist eine Maßnahme, die ich von heute auf morgen nahezu kostenneutral umsetzen kann. Ja? Und sowas macht man nicht. Nee, wir doktern hier ein bisschen und dort ein bisschen und das finde ich, das finde ich tragisch. Ja gut, und natürlich jetzt in Corona-Zeiten würde ich gucken, dass jede Berufsgruppe so gut wie möglich durch diese Krise kommt. Und da sind gerade Künstler diejenigen oder Clubbetreiber, die es besonders schwer trifft. Ich muss aber sagen, dass ich finde grundsätzlich, dass es eigentlich schon halbwegs gut gemacht wird bei uns in Deutschland. Klar, du hast Leute, die jetzt von der Hilfe vielleicht noch nicht direkt was abbekommen und dass die jammern, Schausteller oder sonst was, das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Aber ich finde, das Gros ist bisher eigentlich ganz gut gefahren und ich hoffe halt jetzt wirklich, dass die Sache wieder auf die Beine kommt und dass wir aber, und da sind wir wieder beim Umweltschutz, auch was aus der Geschichte lernen. Dass wir sagen, es scheint auch zu gehen, ohne dass wir für ein dreistündiges Meeting nach London fliegen müssen. Es scheint auch eben alles vielleicht mal eine Stufe kleiner und eine Stufe langsamer zu gehen. Es muss nicht immer dieses höher, schneller, weiter sein. Das wäre meine Philosophie. Es reicht eigentlich, wenn man sagt, okay, das ist der Status quo und den können wir halten. Es muss ja nicht immer alles ins Unermessliche gehen.
Ja, boah, lasse ich unkommentiert. Sehr gutes Statement. König.
Willst du mich?
Ja, du bist der König. aber das mit dem Tempolimit muss ich nochmal aufgreifen. Da muss ich jetzt doch was zu sagen.
Ich weiß, findet nicht jeder so wie ich.
Nee, pass mal auf. Das Krasse ist, jeder Deutsche, der im Ausland Auto fährt, kommt zurück und sagt, oh, das war total entspannt, ja. 120, ja. Weißt du? Jeder.
Ja.
Aber hier, ich bin mit dem Auto nach London gefahren, weil die Flüge waren so teuer in der Zeit, ich weiß nicht. Also irgendwie hat es nicht gepasst und ich wollte unbedingt, meine Frau wollte nach London und ich wollte ihr den Gefallen tun. So, also ich sag, komm, wir fahren mit dem Auto. Geht ja, ne? Ratzfatz, 6 Stunden bist du in Dings, in Calais.
Belgien oder so, ja, oder Belgien, ja, Nordfrankreich,
was
ja.
Was ist das andere, Dover, ja. Calais oder ja. Ist in Belgien, ne?
Ja.
So, Belgien ist ja auch 120.
Geht.
Das ganze Land durchgefahren, nicht einmal gebremst, ne? Völlig entspannt. Auf der Rückfahrt, wieder die Nummer, ohne Scheiß, das ist kein Witz. 500 Meter in Deutschland, die Lichthupe hinter mir im Knick. Ja, verpiss dich, ich muss Gas geben. Da denke ich mir, Leute, seid ihr gestört? Ja. Du fährst mega entspannt durch ein ganzes Land und kommst hier in Deutschland und sagst, Victor!
Ja.
Ey, da komm ich nicht mit.
Zumal die ja dann teilweise, also die Raserärsche aus den anderen Ländern, die kommen ja zum Rasen zu uns. Ja, also ich weiß das zum Beispiel aus der Schweiz, das ist ein Rasertourismus, ja. Ey, also, Entschuldigung. Das ist
richtig krass.
Bin ich raus.
Ja, ehrlich, vor allem, es bringt dir nichts.
Nee.
Die haben mal einen Test gemacht, das ist schon lange her. Da sind sie mit einer Ente und mit einem Porsche von Hamburg nach München gefahren. Der Porsche war, glaube ich, 20 Minuten schneller.
Naja. Ja? Ich habe heute gelesen, wenn du das auf Lebenszeit umrechnest, bist du, weil du so viel schneller fährst und immer wieder zur Tankstelle musst, verbrauchst du fast die gesparte Zeit beim Tanken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat mir gefallen.
Ja, ist so. Also total bekloppt. So, gut, haben wir das jetzt auch. Gut, nächster Satz. Ist Reichtum ist für mich?
Ja, nicht nur finanziell zu sehen. Es gibt ja auch einen sozusagen emotionalen Reichtum. Wenn ich weiß, ich werde von meinen Kollegen geschätzt, ich kann dahin gehen, ohne irgendwie auf der Arbeit irgendwie gedisst zu werden, gemobbt zu werden. Zu wissen, Leute mögen mich, ist mir sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch im Privatleben, logisch, geliebt zu werden, ist das Wichtigste. Gerade in der jetzigen Zeit merkt man, was Gesundheit für ein Reichtum ist, ja, und wie schnell das gehen kann, auch wenn man nicht zu irgendeiner Risikogruppe gehört. Man liest ja die schlimmsten Sachen, bumm, zack, wirst du plötzlich beatmet und guckst, ja. Aber natürlich, ich sag das ehrlich, ich finde auch ein bisschen Geld zu haben angenehm, weil einem das in vielen Situationen einfach hilft, sein Leben bequemer zu gestalten, als wenn man jeden Pfennig zweimal umdrehen muss. Aber ich habe auch da angefangen vor 23 Jahren mit einem Volontariat beim Radio, da habe ich 2 Jahre lang 1.000 Mark verdient, also nichts. Sehr, sehr wenig, ja, und habe dann das Glück gehabt, halt, dass es dann ganz gut gelaufen ist und beim Hessischen Rundfunk und ich kann jetzt nicht klagen. Ich weiß aber eben auch, wie es war, als ich klagen musste. Und ich finde, das ist wichtig, weil ich ein Problem habe mit Leuten, die von vornherein goldener Löffel, ja, und die dann vielleicht obendrein auch noch die Geschicke dieses Staats lenken, wo ich weiß, ey, Ihr habt alle noch nie irgendwie mal einen finanziellen Engpass gehabt. Ihr seid seit Generationen, weiß ich nicht, Juristen oder haben dicke Höfe und müssten eigentlich nur wieder ein Feld verkaufen, was Bauerwartungsland wird und puff, das ist im nächsten Jahr wieder gesichert. Ja. Sowas kenne ich jetzt aus meiner Familie nicht. Und da finde ich es ganz gut, wenn man weiß, okay, so war es mal, als du noch ein bisschen genauer gucken musstest, was du dir leisten kannst.
Da sind wir wieder am Thema Demut.
Ja, das klingt jetzt so moralinsauer, aber...
Ja, nö, aber ich finde, das macht dich einfach zum besseren Menschen, wenn du demütig bist. Also wenn du auch weißt, dass es mal nicht gut laufen kann.
Genau.
Und dass man das vor allen Dingen nicht vergisst.
Das ist ja, wichtig. Und es gibt so Leute, die gehen auch immer automatisch davon aus, in meinem Leben wird es im Prinzip immer bergauf gehen, karrieremäßig und finanziell. So bin ich nicht. Ich bin sehr vorsichtig. Also ich lege auch viel beiseite, weil ich denke, wenn du dich als Moderator, als Tingeltangel-Bob da so durch die Welt hangelst, das muss ja nicht immer jedem gefallen. Das kann ja sein, dass sie irgendwann mal sagen, ey, nee, auch mit 50 sehen wir dich jetzt hier nicht mehr vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Und wenn so ein Moment kommen sollte, der ist Gott sei Dank im öffentlich-rechtlichen System unwahrscheinlicher als in anderen Welten, dann möchte ich aber sagen, okay, ich habe A, vielleicht eine Alternatividee oder B, ich habe was gespart, sodass ich mal 2 Jahre nach einer Alternatividee suchen könnte. Und darüber mache ich mir schon Gedanken.
Das ist auch gut so. Das geht nämlich auch ganz schnell.
Ne? Na, ja. Ja. Künstler ist schnell mal ganz oben und dann aber eben auch schnell ganz unten. Und da musst du aufpassen.
Ja. Gut, dass du das weißt. Das beruhigt mich. Also ich muss mir jetzt keine Sorgen um dich machen.
Nein.
Gut. Gut, nächster Satz. Wenn ich keine Ideen für eine neue Geschichte habe, dann?
Dann klaue ich eine. Nee, also, ich sag mal so, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man als Buchautor alle 2 Monate eine neue Geschichte raushauen muss. Ne? Du bist ja mit einem Buchprojekt dann schon erstmal für ein Jahr normalerweise beschäftigt ungefähr. Und dann kommen eigentlich auch wieder Ideen für was Neues. Aber jetzt zum Beispiel in der Moderation, sage ich mal im Radio, da hast du dann mal, weiß ich nicht, bei SWR 3 oder im Urlaub bei Ö3, hast du eine gute Anmoderation für irgendeinen Musiktitel gehört, den du selber auch spielst. Warum sollst du die nicht nochmal selber, also kannst du nochmal erzählen, oder?
So, merkt doch keiner.
Nö, eben. Also ich finde ab und zu mal eine Kleinigkeit klauen. Ich klaue auch Witze, die ich bei Facebook lese, baue ich in die Sendung ein.
Ja gut, das
was andere Leute, was auf so Tafeln, was die immer so posten irgendwie, ja?
Der ganze, der gibt es ja diesen Komiker, der ist damit reich geworden. Wie heißt der dieser? Ich vergesse ihm seinen Namen. Mit der Mütze, Sonnenbrille und Pferdeschwanz. Den finde ich so schrecklich.
Sonnenbrille? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Schwarz oder so.
Sagt mir nichts.
Ach, ganz schlimm. Der erzählt einen
Facebook-Spruch nach dem anderen. Ja gut, ich meine, du musst deine Marktlücke finden. Fips Asmussen hat im Prinzip immer nur ein ganzes Witzebuch erzählt, ja. Und hat ja damit auch leben können. Aber ich finde grundsätzlich mal, ja, Kleinigkeit mal klauen, das geht schon.
Okay. Gut, wenn ich alt und grau bin, dann werde ich?
Ach, dann werde ich viel wandern hoffentlich, wenn das meine Gelenke und all das noch mitmachen. Grau bin ich ja sowieso schon. Also da muss ich mich gar nicht groß umgewöhnen. Und will eigentlich dann meine Zeit genießen. Will vielleicht auch nicht das ganze Jahr immer nur in Deutschland leben. Ich lerne ja Spanisch nebenbei. Wir waren ja schon ein paar Mal auf der Spanischsprachschule und ich hatte 3 Jahre auch in der Schule, weil wir uns vorstellen könnten, vielleicht dann auch mal monatsweise irgendwie auf den Kanaren in so einer kleinen Bude oder so zu wohnen, wo halt schönes Wetter ist. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Also ich finde ansonsten Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet schon recht idealen Wohnort, muss ich sagen, aber von November bis März,
ja, so eine Finca,
könnte man sich was, ja, ne? Finca, das ist ja wieder sowas Freistehendes, also wahrscheinlich wird es dann eher so ein Zwei-Zimmer-Apartment irgendwo.
Lässt du dich dann von Vox bekleiden?
Ja, das wäre doch was, oder so hier so, ja, so, wobei die wollen ja immer Auswanderer, die im Prinzip irgendwie eine Scheißidee haben und scheitern, die dann irgendwie sagen, ich mache ein Solarium auf Mallorca, ja, auf, genau, oder so, Idee. Oder die sich so kleine Fische kaufen, die das Zeug von den Füßen wegfressen, was man nicht dran haben möchte. Ja. Und ehrlich gesagt, so möchte ich dann auch nicht enden, nur dass Vox einem dann da irgendwie 1500 Euro für gibt, für eine Folge, wo man sich zum Deppen macht.
Oder die Typen, die dann da hinfahren, wie, ich muss hier arbeiten.
Genau.
Das Im Urlaub ist, war doch alles geil hier.
Das Geilste ist, wenn die auch von der Sprache gar nichts können. Ich habe mal eine Folge gesehen, da sagte einer, der wollte nach Holland, ja. Und da sagte, ich kann auch Holländisch, ja. Ah ja, machen Sie doch mal. Und dann hat der einfach so Holländisch gesprochen, wie Rudi Carrell Deutsch gesprochen hat.
Okay.
So, herzlich willkommen, liebe, wie schön, dass Sie jetzt in Holland sind. Dann dachte der, das war Holländisch, ist ja.
Wahr.
Dachte ich, die Nummer wird groß. Auf den haben sie gewartet in Holland. Das wird klasse.
Die Krönung war mal, jetzt pass auf, das ist der Hammer. Die haben blind im Internet einen Campingplatz in Albanien gekauft. Das ist das Geschäftsmodell.
Wow.
So, und dann sind sie dahin und die konnte noch nicht mal Geld ziehen aus dem Automaten, weil sie kein Wort Albanisch konnte. Die konnte noch nicht mal Geld ziehen, ja, weil sie nicht gewusst hat, welchen Knopf sie drücken muss. Und dann zur Krönung sind sie dann zu diesem Campingplatz.
Mhm.
Und es war einfach nur eine Wiese. Zaun drauf.
Sehr schön.
Und die waren noch ungemäht.
Weißt? Geil.
Da war nichts.
Cool.
Ein Campingplatz in Albanien.
Aber andererseits, das ist so eine Sache, Albanien, wo ich immer so denke, wir haben es verpasst, Anfang der 70er auf Mallorca uns billig eine Hütte zu kaufen, ja, oder auf den Kanaren oder sonst was, als es alles noch so in den Kinderschuhen war, ja. Da guckt man heute neidisch und denkt, boah, geil, du hast ein super eingewachsenes, schönes Häuschen. Ja, da habe ich damals 40.000 Mark für gezahlt. Und ich so, scheiße, Mama. So, und dann wäre vielleicht jetzt Albanien das next big thing, ja?
Ja,
sag ich mal.
Also, ich guck noch mal
nachher
bei ImmoScout24, was in Albanien so gerade rumgeht.
Genau.
Ja, man muss auch spekulieren können.
Ne? Wobei Albanisch keine Sprache ist, die du im Vorbeigehen lernst. Also das ist, okay, glaube ich, mit das Härteste, was es gibt.
Neben Deutsch und Französisch.
Mhm.
Ich hatte in Französisch übrigens eine 4 im Abschlusszeugnis. Ich hätte eine 7 verdient. Das nur mal nebenbei. Es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar
eigentlich, auch wenn es naiv klingt, an das Gute im Menschen. Also ich denke immer so, wenn ich zu den Leuten nett und freundlich bin, dann können die doch unmöglich nicht nett und freundlich zurück zu mir sein. Also
hast du blaue Augen?
Ja, blauäugig, genau, schon. Aber irgendwie denke ich, ja, ich versuche, aus jedem irgendwie was Gutes rauszukitzeln. Das ist eigentlich das, und dass du halt vieles selbst in der Hand hast. Also ich glaube da nicht wirklich an irgendwelche höheren Mächte oder sonst irgendwas, sondern ich finde, du hast dein Schicksal, das hast du einfach selbst in der Hand, ja. Wie trittst du beruflich auf? Wie trittst du beim Bücherschreiben mit deinem Verlag auf, bei Lesungen und so weiter? Ob die Leute dich leiden können, das ist ganz allein dein Verdienst, ja. Ja, und da denke ich immer so, das ist eigentlich, glaube ich, das A und O. Wenn ich nett zu jemandem bin, kann es doch eigentlich nicht sein, dass der mich übers Ohr hauen will. Klar, passiert trotzdem, aber
der Gedanke ist schön.
Ja.
Doch. Aber du sagst was, das ist echt krass, du musst mal ausprobieren, wenn du Scheiße baust zum Beispiel, du nimmst einem die Vorfahrt oder sowas,
ja, ne,
und es passiert ein Unfall.
Ja.
Und wenn du dann freundlich bleibst,
ja,
dann gewinnst du. Ohne Scheiß, das ist mir, ich weiß nicht, du musst dann total, gleich Entschuldigung.
Genau.
Und dann ist erst mal der erste Wind,
ja,
weg.
Ja.
Also ich bin am Bodensee so ein Kerlchen hinten drauf gefahren. Und ich dachte erst, scheiße, oh Gott, ich habe den kaputt gemacht. Aber der war so wackelig, der war schon alt und so.
Ja.
Und da dachte ich, verdammt, jetzt habe ich den kaputt gefahren.
Aha.
Und dann habe ich aber gemerkt, okay, der hat Probleme da irgendwie mit den Beinen und so. Und der wollte mich voll zusammenscheißen. Ich so, hey, Entschuldigung, es tut mir leid, geht's, ja, Ihnen gut? Weil es war voll mein Fehler, ich habe geträumt, ja. Und dann war sofort Ruhe. Der wollte mich erst, ich habe schon gesehen, der holt Luft und jetzt gibt's aber eine.
Ja.
Ich so, oh, es tut mir total leid, Entschuldigung, geht's Ihnen gut?
Luft aus dem Segel.
Und zack, bumm, ja, war alles cool.
Ja.
Und dann war die sachliche Ebene schon sofort da und
also,
alles cool.
Ja. Da muss ich sagen, das habe ich auch im Berufsleben gelernt. Wenn du was verbockt hast, dann steh dazu.
Ja.
Ganz, oh, das ist jetzt eine Plattitüde, ich weiß, aber es kriegen so viele Leute nicht hin. Und gerade wenn du beim Radio arbeitest, es ist ja beweisbar,
ja,
dann hörst du dir den Aircheck von der Sendung an und dann kann dein Chef sagen, guck mal, da hast du es doch gesagt, ja.
Ja.
Und dann sag lieber von vornherein, ja, ich glaube, das war nichts. Ich habe auch übrigens schon mich on air nach 2 Liedern entschuldigt, ja. Ich habe dann schon mal gesagt, oh, ich glaube, das war gerade, entweder man hat einen Fehler inhaltlich gemacht oder man hat irgendwas gesagt, wo man weiß, damit könnte man jetzt anecken. Und dann kommen danach Mails, wo die schreiben, wie cool, sie haben das bemerkt und sich entschuldigt. Da bricht einem kein Zacken aus der Krone. Also Sturheit und Beharren auf falschen Dingen kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das macht mich total wütend. Und es tut überhaupt nicht weh, wenn man einfach mal sagt, okay, das war falsch. Kleiner Trick ist, sich selbst noch mehr zu kasteien, als es überhaupt nötig wäre, sodass der dich kritisiert hat, danach wieder aufbaut.
Oh, live.
Weißt du, das kann man in einzelnen Fällen, oh scheiße, ist ja nicht, ja komm, so schlimm war es auch nicht. Geil,
Absolution erhalten. Sehr guter Tipp. Gut, okay, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Satz. Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es den Titel tragen...
Der Blauäugige. Nee, das würde heißen, das ist schwer.
Ich gehe mir noch einen Kaffee holen.
Ja, geh dir einen Kaffee holen.
Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt um zur Werbung, während Tim Frühling nachdenkt. Hm. Was haben wir denn für eine Werbung? Verdammt, wir haben keinen Werbepartner.
Eigentlich, aber ehrlich gesagt, mein allererstes Buch hieß ja Nichts kann ich mir am besten merken.
Ja.
Und das war ja schon ein Buch, wo ich mein Leben eigentlich, wo ich mich in den Mittelpunkt gestellt habe, unverschämterweise, und darüber doziert habe, was ich alles weiß, was anderen Leuten nicht auffällt. Und das ist eigentlich die komplette Abhandlung schon über mein Leben, dass ich alle Autobahnausfahrten hintereinander auswendig kann, dass ich dir zu jeder Gemeinde sagen kann, in welchem Landkreis sie liegt. Halt so ein Scheiß, ja.
Bundesweit?
Hessenweit auf jeden Fall.
Boah.
Ja.
Ich finde noch nicht mal einen Kaffee in der Wetterau.
Nee, ja, doch. Nee,
da auch in der Wetterau kennst du dich aus?
Ja, klar.
Krass.
Überall.
Ich habe über 2 Jahre in der Wetterau Fußball gespielt.
Ja.
Ich finde da nichts.
Wo?
Nichts. Ich weiß, es gibt so ein paar Orte, so wie Bruchköbel oder...
Das liegt ja nicht mal in der Wetterau.
Siehst du? Fängt schon als Main-Kinzig-Kreis, gell? aber das Krasse ist, wenn du da in diese Dörfer kommst in der Wetterau. Ich will jetzt hier niemanden in der Wetterau beleidigen, aber es ist so. Du kommst rein, Straße, Schild, Insel, Blitzer, geradeaus die Kirche, links der Sportplatz, rechts das Rathaus. Ich, alles gleich.
Und eng.
Ja, eng. Genau, eng. So wie die Kühe gelaufen
also,
sind.
Also, ne? Das muss man sagen, Wetterauer Dörfer sind nicht für ihre Großzügigkeit bekannt. Aber ich finde, sie haben ihren gewissen Charme.
Ja, es ist schick. Ich stehe auf Land. Ja.
Also,
aber hinter Kronau hört es für mich auf. Was kommt da schon? Altenstadt? Nee.
Kronau?
Ja, ist nicht weit von
hier. In welche Richtung fährst du?
Ich fahre jetzt...
Also, wenn du Richtung Osten fährst, kommt Niederdorfhelden, Oberdorfhelden, Kilianstetten.
Ja.
Das wäre dann Richtung Hanau sozusagen.
Genau.
Wenn du Richtung Norden fährst, kommt, glaube ich, Rendel, Karben, Burggräfenrode, Altenstadt. Bis Altstadt kommt noch einiges dazwischen.
Ilbenstadt kenne ich noch, weil da hat mal meine Oma gewohnt. Das ist aber auch alles.
Du kommst rum.
Ja, Wahnsinn, gell? Aber die haben eine Mordskirche.
Das ist der Wetterauer Dom. Ilbenstadt, Hallöche, hallo.
Basilika.
Aber hallo, Basilikum.
Ja, das ist aber auch alles, dieses Kap und Baum, diese Kirche.
Da wir haben auch Zuhörer und Leser in der Wetterau. Da musst du jetzt sehr aufpassen. Wir müssen das jetzt hier
abbrechen.
Also im Prinzip mögen wir die Wetterau.
Ja, auf jeden Fall. Nein, das war jetzt, nee, jetzt mal ohne Scheiß, das war jetzt nicht despektierlich gemeint. Das war einfach nur, weil ich habe da echt ein Problem, wie diese ganzen Dörfer heißen.
Aber sie hat halt ihre Eigenheiten, das muss man sagen.
Ja, man kann da wunderbar Radfahren und wandern und...
Gell?
Ja, ist schön. Ehrlich jetzt.
Ja.
Okay, beschimpft mich, mir egal.
Ich finde es ein schönes Schlusswort.
Jeder Promi braucht einen Shitstorm. Du bist erst prominent, wenn du einen Shitstorm hattest. So.
Oh, wenn du hinter mir dran wärst bei unserem neuen Buchprojekt, würde ich dir jetzt als Begriff Wetterau diktieren.
Glück gehabt. So. Ich bin der Erste.
Ja.
Mir kann keiner was.
Ja, doch, ehrlich. Die Susanne.
Okay. Gut, damit sind wir durch. Vielen Dank, war sehr unterhaltsam. Ich hoffe auch für die Zuhörer, aber ich gehe davon aus. Weil was mir gefällt, gefällt den anderen auch. Ich bin voll Mainstream. Vielen Dank fürs Kommen. Und schön, dass ich dir auch mal was beibringen konnte.
Danke, ja. Also 20.000 Meilen
unter Meer.
Unter Meer.
Ja.
Unter Meer. Ich nehme hier echt was mit.
Sehr schön. Ja dann, gute Reise.
Danke.
Tschö. Das war der nächste Bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste Bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Maddie Müller.